Wow, das war ganz große Klasse und ich glaube, was mehr kann man sich wünschen, als die Englein und auch den Engel sozusagen singen zu hören. Auch ich möchte mich ganz herzlich bei euch oder euch alle im Namen der Gemeinde Christi zu unserem Weihnachtsgottesdienst einladen. Mein Name ist Dirk Laval, ich bin seit einem Jahr in der Gemeinde, bin 38 Jahre alt und freue mich ganz, ganz toll, dass ich auch die Ehre habe, heute hier sein zu dürfen und die Predigt zu halten. Einige von euch haben vielleicht diese Einladung bekommen, andere wurden vielleicht einfach so von Freunden oder Arbeitskollegen angesprochen. Der Aufhänger war ja schon mal Gottes Geburtstag gefeiert. Nun ist ja Weihnachten ein Ereignis, was schon über 2000 Jahre alt ist, das wissen wir alle. Und wir wollen damit etwas ganz Besonderes würdigen, nämlich dass aus christlicher Sicht eben der Messias, der Heiland, geboren wurde. Nun hatte das Herbert schon angedeutet, warum feiern wir das in Deutschland ja am 24. die Bescherung. In den nordamerikanischen Ländern ist es ja häufig der 25. Boxing Day. Einen Tag später. Wann ist er denn nun geboren? Ist er am 24. und 25.? So ganz genau weiß man das natürlich nicht. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, das Datum des 25. Dezember ist sicherlich nicht das Datum, wo Jesus wirklich geboren wurde, sondern es rührt eigentlich vom Prinzip aus dem 4. Jahrhundert her, unter Kaiser Konstantin I. wurde damals festgelegt, dass dieser Tag sozusagen die Sonnengötter, die damals eigentlich angebetet wurden, soll Invictus, dass die sozusagen durch Jesus, durch die Ehranbietung durch Jesus ersetzt wurden. Und das wurde dann sozusagen auf den 25. Dezember festgesetzt. Warum erzähle ich das? Einmal sagt es natürlich aus, dass ich eine Internetverbindung habe und mir das angucken konnte vorher. Stimmt auch, habe ich. Aber es geht eigentlich mir darum, es ist eigentlich eine gute, oder es ist vielleicht gut, sich das zu vergegenwärtigen. Meine Zunge wird langsam etwas trocken. Dass es eben nicht darum geht, dass wir heute wirklich die Geburt Jesu feiern, als sozusagen das Ereignis, sondern dass es eben vielmehr darum geht, dass man sich in Erinnerung ruft, was wir feiern. Und dass man das eben eigentlich aus christlicher Sicht nicht nur einmal im Jahr feiert, wie es viele tun, sondern dass es eine Sache ist, die eigentlich tagtäglich passieren. Aber der 25. oder die Weihnachtszeit ist sicherlich eine schöne Zeit, um sich einfach nochmal darauf zu besinnen und vielleicht etwas Besonderes darüber nachzudenken, was eigentlich passiert ist. Die wohl bekannteste und am meisten gelesene Weihnachtsgeschichte aus der Bibel steht ja im Lukas-Evangelium. Und da möchte ich ganz kurz nochmal einfach ein bisschen was draus vorlesen. Lukas 2, um uns nochmal so ein bisschen in den Geschmack zu kriegen, was dann damals aus biblischer Sicht so eigentlich passiert ist. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, danke, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Hier wird von der großen Freude über die Geburt des Retters, des Heilands oder Jesus gesprochen und über den Frieden, den die Menschen, die in seiner Gnade stehen, haben. Die große Freude und den Frieden, den Jesus und die Weihnachtsgeschichte uns vermittelt, steht eigentlich im krassen Gegensatz zur heutigen hektischen Zeit. Viele Menschen sind weder glücklich, noch haben sie einen inneren Frieden, auf den sie sich berufen können. In unserem Alltag scheint immer weniger Zeit zu sein, um sich zu entspannen oder auch einfach mal sich besinnen zu können. Und ganz besonders merkt man das in der doch recht kommerzialisierten Weihnachtszeit. Dabei ist die Idee des Schenkens ja eigentlich gut. Nicht eigentlich, sie ist gut und es ist auch biblisch. Wir wurden beschenkt und jemanden zu beschenken, geben ist seliger als nehmen, ist durchaus etwas Biblisches. Und auch in der Weihnachtszeit ist das nicht verkehrt, im Gegenteil. Wir haben ja durch die Geburt Jesus ein für uns kostenloses und so kostbares Geschenk bekommen. Und daher möchten wir natürlich auch weiterschenken. Und was wir bekommen haben, ist so wertvoll, weil es mit Geld nicht zu kaufen ist. Es ist das Geschenk der Vergebung, der Gnade und der Hoffnung. Und als kleines Zeichen sollten wir, wenn wir daran uns erinnern, eben auch wieder etwas zurückgeben an andere. So wie wir auch in der Weihnachtsgeschichte von Christoph gehört haben. Das Problem heutzutage ist so ein wenig, dass die Marketingstrategien der Konsumhersteller natürlich immer effizienter und besser werden. Und man sich im Grunde genommen werden bei einem Bedürfnisse geweckt, Dinge haben zu müssen, die man ja vom Prinzip überhaupt nicht braucht. Also die wenigsten Sachen, die man kauft, ein paar Ausnahmen gibt es sicherlich, braucht man ja nicht, aber es wird einem suggeriert, dass man es haben muss, aus welchen Gründen auch immer. Und je mehr Auswahl an Möglichkeiten man hat, desto schwieriger wird ja auch die Entscheidung. Und das sicherlich nicht nur, wenn man mit seinem Partner Schuhe einkaufen will oder andere Sachen, sondern je mehr die Auswahl, desto größer und schwieriger wird es, sich zu entscheiden. Und statt Friede und Freude gerade in der Weihnachtszeit zu bekommen, kommt dieses Gefühl der Hektik, des Stresses und der Unausgeglichenheit auf. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass gerade in der Weihnachtszeit, wenn ganz viele Menschen auch gerade in der Familie zusammenkommen, die sonst eben nicht so auf engem Raum zusammensitzen, dass da meistens es irgendwann knallt. Und spätestens am 24. oder 25. Kommen dann so diese ganzen Aggressionen oder auch der Frust oder das Müdesein kommt dann eben raus. Warum ist das so? Wenn man es weiß, warum kann man es nicht verhindern? Weil aus christlicher Sicht, denke ich, kann man sagen, dass das Wesentliche häufig gerade in der Vorweihnachtszeit eben aus den Augen verloren wird. Das, was wir heute versuchen zu feiern, dass nämlich Jesus Christus zu uns gekommen ist und dass wir ihm täglich danken sollten, dass Gott ihn für uns, für unsere Sünden geopfert hat. Gott liebt die Welt so, und uns als Menschen, die wir eben in dieser Welt leben, dass er seinen einzigen Sohn als Opferlamm hingab. Wir haben das in Jesaja ja gehört. Gott ist ein gerechter Gott, der kein Unrecht zulassen kann. Und daher würde keiner von uns vor ihm Bestand haben oder in der Lage sein, eine Beziehung mit ihm eingehen zu können, wenn dieses Opferlamm nicht stattgefunden hätte. Insofern musste einer für alle sterben. Einer, der die Sünden und die Lasten der Welt auf sich nahm, damit wir, der Rest, die Möglichkeit haben, sozusagen eine Beziehung zu Gott zu haben und weiterleben zu können. Im Alten Testament musste man, wenn man sündigte, eine Vielzahl von bestimmten Leistungen und Taten erbringen, um sozusagen sich diese Sünden zu entledigen. Im neuen Bund mit Jesus Christus sind wir uns eigentlich viel mehr der Gnade bewusst, die wir durch Jesus haben, und weniger der Taten, die wir tun müssen, um gewisse Sachen abzusühnen, sondern es geht um Jesus Christus, der für unsere Sünden ja schon gestorben ist. Gott sandte seinen eigenen Sohn zu uns herab, um ein für alle Mal für die Sünden zu zahlen. Und das Interessante und Wesentliche bei Jesus ist ja auch, dass er sozusagen als Königssohn in die Welt geschickt wurde, aber eben nichts Königliches an sich hatte. Er schickte Jesus als ein Baby, geboren vom Fleisch, in die Welt, schwach und auf Hilfe angewiesen. Und dieser Jesus, der uns alle erlöste, musste auch erstmal wachsen. Er musste großgezogen werden. Er musste gefüttert werden, die Windeln mussten gewechselt werden, so wie das bei jedem Kind ist. In der Lesung aus Jesaja haben wir gehört, wie der Retter und Heiland von uns, von unseren Vorfahren, behandelt wurde, dass er vom Prinzip von uns ans Kreuz genagelt wurde, weil wir ihn nicht erkennen wollten oder nicht erkennen konnten. Und da stellt sich die Frage, was für eine Bedeutung hat denn für uns Weihnachten heutzutage? Ist das eine Sache, die wir machen, weil wir gerne Geschenke einkaufen? Oder ist es eine Sache, die wir nicht gerne machen, weil wir eben nicht gerne Geschenke einkaufen möchten? Glauben wir an diese große, unendliche Liebe, die Gott uns anbietet, oder vergleichen wir sie doch eher mit unserer eigenen, sehr beschränkten Liebe und fangen an zu zweifeln? Ist das überhaupt möglich? Gibt es das wirklich? Gottes Liebe ist anders als unsere, unvorstellbar größer und einfach viel schöner. Und nur deshalb kann er Jesus opfern, weil er uns so sehr liebt. Dieses Opfer, denke ich, hat aber eben zwei ganz wichtige Seiten. Das eine ist die Bereitschaft Gottes zu sagen, ich opfere meinen Sohn und ihn in die Welt zu schicken. Aber das andere, was eben genauso wichtig ist, ist auch die Bereitschaft Jesus zu sagen, ich nehme sozusagen den Kelch an und lasse ihn nicht an mir vorüberziehen. Ich erfülle die Aufgabe, die du, Vater, mir vorgesehen hast. Und das ist genauso wichtig. Weil wenn es nicht gemacht hätte, hätten wir jetzt ein Problem alle. Und obwohl Jesus eben Anrecht auf diese königlichen Status gehabt hätte, hat er von sich aus auch keinen Wert drauf gelegt. Er hatte also weder ein Schloss, noch hat er irgendwelche Ländereien gehabt oder irgendwelche Bediensteten, sondern er war vom Prinzip das genaue Gegenteil. Und ich denke, gerade das macht Jesus so einmalig, dass er vom Prinzip eine neue Lebensphilosophie, wie man heute vielleicht sagen würde, prägte. Nämlich eine, die darauf abzielt, das Leben nach Gott auszurichten und nicht nach anderen ideellen Werten oder materiellen Werten oder anderen Dingen, sondern dass Jesus uns zeigen wollte, wie man ein Leben leben kann, das auf Gott fokussiert ist. In Matthäus 22 steht geschrieben, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn, Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das Wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das gesamte Gesetz samt den Propheten. Das, was Jesus auszeichnete und von allen anderen, denke ich, hervorhebt, es gab viele gute Menschen in der Welt und die gibt es ja auch noch, ist sein starker Glaube an Gott, seinen Vater. Und daraus folgt eben diese unermüdliche und unergründliche Liebe auch von Jesus, die er im Auftrage Gottes an uns sozusagen demonstriert und exekutiert, indem er sich ans Kreuz nageln lässt, ohne zu mucken, wie wir im Jesaja ja gehört haben. Und das auch über den Tod von damals hinaus. Auch heute lebt Jesus noch. Im christlichen Sinne glauben wir, dass wir, was wir nachher machen werden, wenn wir das Brot brechen und den Wein trinken, dass Jesus unter uns ist. Durch Jesus hat Gott uns Menschen auch ein deutliches Zeichen gegeben, welches nicht mehr zu übersehen ist. Ein Zeichen, das wie ein roter Faden in unserem Leben eigentlich scheinen sollte. Manchmal verliert man ihn so ein bisschen, auch als Christ hat man manchmal Probleme, den roten Faden zu finden, aber man weiß, dass er da ist und man kann sich immer wieder dran längs hangeln. Das Ziel von Gott war und ist auch heute noch, uns Frieden und Freude in dieser Welt zu schenken und uns daran zu erinnern, dass wir uns auch auf etwas Neues, viel Größeres freuen können, nämlich auf das Himmlische am Ende des irdischen Lebens. Wenn es das nicht gäbe, was Gott durch Jesus, durch seine Auferstehung ja in die Welt gebracht hat, dann wäre das, was wir als Christen machen, eigentlich dummes Zeug. Weil ohne die Erwartung, dass da noch etwas kommt, wenn man nicht mehr hier ist, hat eigentlich alles keinen Sinn. Man muss sich also die Frage stellen, glaubt man das oder glaubt man es nicht? Wenn man es glaubt, dann ist es eine logische Schlussfolgerung, dass man sich damit mehr beschäftigt. Glaubt man es nicht, dann muss man weitersuchen. Das ist so, als wenn man sagt, ich bin ein bisschen schwanger. Also eine Frau ist entweder schwanger oder sie ist nicht schwanger. Ich glaube, es gibt Gott oder es gibt ihn nicht. Es gibt da nichts in der Mitte. Man muss sich irgendwann entscheiden, auf welcher Seite man stehen will. Und die Bibel ist eine gute Möglichkeit, rauszufinden, ob das was für einen ist. Johannes 3 steht geschrieben, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn errettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält er sich so. Das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Ich denke, in unserer heutigen, doch eher leistungsorientierten Gesellschaft werden Menschen eigentlich eher nach materiellen, intellektuellen Fähigkeiten doch sehr oberflächlich beurteilt. Dabei wird meistens das Wesentliche vergessen, nämlich dass Gott jeden Menschen gleich liebt. Ob schwarz, braun, gelb, dick, dünn, Frau, Mann, Gott unterscheidet da nicht. Für ihn sind wir alle gleich und er liebt uns auch alle gleich, auch wenn wir unterschiedlich sind, auch wenn er uns unterschiedliche Talente gegeben hat, die wir versuchen müssen, sozusagen gut anzuleben. Aber er liebt uns alle gleich. Er gibt uns ein Licht in die Welt, an dem wir uns orientieren können, so wie damals eben der helle Stern am Himmel, ein Licht, welches niemals ausgeht, welches immer zu sehen ist und uns immer an das richtige Ziel führt. In Johannes 8 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich denke, das Weihnachtsfest ist so ein Fest der Freude über die Geburt Jesu und in gewissermaßen auch das Licht in uns. Daran unweigerlich verknüpft ist aber auch die Gewissheit, dass mit Jesus und dem Guten auch das Böse da ist. Wo das Gute ist, ist das Böse nicht fern. Und die Sünde steht der Liebe entgegen. Ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben, wie zwei Sumo-Ringer im Ring, die so aufeinander losgehen. Und frei nach dem Motto, es kann nur einen geben, sich also gegenseitig versuchen, auf die Matte zu legen. Das Gute hat mit dem Bösen nichts gemein und genauso ist es andersrum. Das Böse vermeidet das Gute. Es kann nicht beides geben, Licht und Dunkel. Man muss auch da sich entscheiden. Daher sollte man sich, denke ich, jeden Tag der Liebe Gottes bewusst sein, nicht nur zur Weihnachtszeit, aber auch zur Weihnachtszeit. Und dann stellt sich die Frage, wonach sehen wir uns denn eigentlich? Was sind die Bedürfnisse, die Gott in uns befriedigen muss? Wonach sehnt sich die Gesellschaft? Wonach sehnt sich der Mensch? Sind es nicht Dinge wie Geborgenheit, die Gewissheit, geliebt und akzeptiert zu werden, so wie wir sind und nicht so, wie wir sein sollten? Dass wir vertrauen können und wissen, dass uns vertraut wird, dass wir einen Platz in der Gesellschaft haben und gerade in der heutigen Zeit, nicht nur, weil wir gerade eine Rezession durchlaufen und die Finanzkrise das Wort des Jahres 2008 wird, denke ich. Die Zukunft, was wird die Zukunft bringen? Privat, finanziell, gerade denke ich als jüngerer Mensch, die vielleicht ihren Schulabschluss machen oder ein neues Projekt angehen wollen, muss das eine sehr beängstigende Sache sein, nicht zu wissen, bekomme ich Arbeit, bekomme ich Familie, kann ich meine Familie ernähren? Was wird die Zukunft bringen? Und ich denke, gerade in Momenten des Ungewissen, der Ratlosigkeit, bietet Gott uns durch Jesus Christus etwas Einzigartiges, diese bedingungslose Liebe und Geborgenheit, den Friede und die Zuflucht mit einem einzigartigen Versprechen, immer auf uns aufzupassen. Egal wo wir sind, egal was wir machen, egal welche Fehler wir in der Vergangenheit gemacht haben, er akzeptiert uns so, wie wir sind und er ist immer für uns da. Weiß er wirklich, was wir machen? Kann Gott wirklich wissen, wo wir hinwollen? In Jeremia 29 steht dazu geschrieben, denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn. Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden, Spruch des Herrn. Gott hat tolle Pläne für uns alle. Er möchte, dass wir täglich umkehren und uns von dem Anblick des Jesulein in der Krippe ergreifen lassen, so wie die Hirten damals. Im Stall zu Bethlehem fanden sie den verheißenen Messias. Was sie dort sahen, brachte sie dazu, umzukehren und Gott zu loben und zu preisen. Im Stall von Bethlehem kann man nun aber auch nicht auf Dauer bleiben und sich niederlassen, neben das Kindlein, sondern man muss irgendwann auch wieder zurückgehen. Auch die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland ließen sich dort nicht häuslich nieder, sondern haben das Kind angebetet und sind dann wieder aufgebrochen, aber auf einem anderen Weg als vorher, weil sie jetzt die Verheißung gesehen haben. Was passiert mit uns, wenn wir heute nach Hause gehen? Gehen wir einen anderen Weg? Lassen wir die Krippe, die wir zwar jetzt nicht haben, aber lassen wir das Sinnbild der Krippe, des kleinen Baby Jesulein, lassen wir das auf uns wirken und vergessen es dann oder vielleicht reift es an uns, geben wir es Wasser, sodass es wachsen kann und unser Denken und unser Fühlen beeinflussen kann. Das Kind in der Krippe soll und will nicht nur angebetet, sondern auch hineingenommen werden in unser tägliches Leben. Unser christliches Leben muss erwachsen werden, wie ja auch Jesus, das Kind in der Krippe, erwachsen wurde. Nach Galiläa und weiter nach Jerusalem führte schließlich der Weg, der in Bethlehem begann, für Jesus. wieder zurück nach Jerusalem. Und nicht auf Recht und Ordnung wird bei Jesus gepocht in seinem Leben, sondern auf den Glauben. Darum ging es Jesus mehr als alles andere. Glauben in diesem Sinne ist, dass wir ein verantwortliches Leben in Gottes Sinne führen und diesem Licht nacheifern. Sonst ist es eben auch nur eine momentane Erscheinung, dass wir Weihnachten feiern, dann nach Hause gehen und im Januar ist eigentlich schon alles vergessen. Spätestens, wenn die Tannenbäume abgeholt werden, dann ist eigentlich Weihnachten vorbei und man kann sich schon überlegen, was man nächstes Jahr kauft, beziehungsweise dann für Dezember. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich denke ja jedes Mal im Winterschlussverkauf nach Dezember wäre das ja die ideale Gelegenheit für den Dezember davor einzukaufen, weil dann alles immer 50% reduziert ist. Aber irgendwie bin ich dann auch nicht organisiert genug, das hinzukriegen. Aber wie ist es mit uns? Ist der Januar gekommen? Vergessen wir Jesus? Haben wir alles hinter uns gelassen? In Römer 8 steht: Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Und in Matthäus 6 steht: Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Was sagt uns also Weihnachten? Ich denke, es sagt uns, es erinnert uns daran, dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen brauchen. Das klappt leider nicht immer so, aber je mehr wir uns daran erinnern und je mehr wir uns auch der Bibel widmen, je wahrscheinlicher ist es, dass wir diesen tiefen inneren Frieden, den wir suchen, auch finden werden. Und dass uns bewusst ist, dass wir uns zwar anstrengen müssen, aber letzten Endes das Leben eben in Gottes Hand ist. Wer von uns weiß schon, was morgen ist? Wir haben Lebensversicherungen und irgendwelche Bausparverträge und wir planen für Rente und Riester-Rente und machen alles, aber wer von uns weiß denn, wer morgen überhaupt noch da ist? Wenn wir also das Herrenmahl jetzt gleich begehen, dann hoffe ich, dass wir vielleicht daran denken, dass Jesus uns die Anteilnahme am Reich Gottes offenbart hat und jeden Tag anbietet. Durch ihn sind wir Kinder Gottes und können seine Geburt ebenso zelebrieren wie seinen Tod am Kreuz, der für uns ewiges Leben bedeutet hat. Und ich möchte mit dem ersten Johannes 3 ausklingen. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Aber seine Kinder sind wir als seine Kinder sind wir Fremde für die Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Christus wiederkommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein und ihn sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, wird alles dran setzen, ganz für Gott zu leben, so wie es Christus getan hat. Amen.
Mm-hmm.